zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, powered by Valeara, der Mental Health Podcast. Ich bin Lars Tönz Feuerborn und ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Hallo Jochen Schropp.
Hallo Lars.
Na, wie fühlst du dich? So ein bisschen, ne, wie im alten Setting?
Genau, ich glaube, wir müssen einmal dazu sagen, dass wir schon zwei Podcast-Staffeln Knall und Tüte zusammen aufgenommen haben. Das ist schon ein bisschen her, aber da haben wir eher über unser Privatleben gesprochen. Heute wird es natürlich auch privat, aber es ist richtig schön, dir in dein grinsendes Gesicht zu schauen.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist oder dass ich besser hier bei dir sein darf. Wir sind in Köln, du bist hier momentan auf Produktion.
Ja.
Wir sind ja jetzt hier beim Thema Mental Health und wir möchten doch heute mal darüber sprechen, wie das so ist. Wir reden über Scham, Outing und eigentlich so den langen Weg zur Selbstannahme. Und vor allem können wir das heute mit dir tun. Und du musstest deinen Weg natürlich nicht nur im Privaten, sondern auch im Öffentlichen durchleben. Und da würde ich eigentlich heute ganz gerne mit dir drüber sprechen.
Sehr gerne.
Ja, ja, lass uns einfach direkt reingehen. Wie begann eigentlich alles bei dir? Wo hast du gemerkt, dass du anders bist, würden wir Schwulen ja jetzt auf gar keinen Fall sagen. Aber nein, wann hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst?
Anders vielleicht als das, was Stereotyp so, ja,
ne? Jungs das, zugeordnet was man wird. Uns so vorlebt.
Ja, ich glaube, ich habe das relativ früh gemerkt, insofern, dass ich andere Interessen hatte. Also ich hatte immer mehr weibliche Freunde, also Freundinnen, und ich habe gerne mit Puppen gespielt, ich habe mich gerne für Kreatives interessiert, während meine Mitschüler oder vielleicht auch damals sogar schon im Kindergarten halt eher gebolzt haben auf dem Platz und sich für Bälle interessiert haben und Mädchen auch eher doof fanden.
Was würdest du sagen, das Ganze hatte mit Sicherheit ja auch viel mit Charme zu tun?
Naja, also ich hatte das Gefühl, dass eigentlich meine Homosexualität immer negativ behaftet war. Also ob das jetzt in der Schule war, wo ich eben gemobbt wurde, ich glaube, da können wir später vielleicht noch mal ein bisschen auf tiefer reingehen. Und aber dann eben auch im Erwachsenenalter, als ich als Schauspieler dann meine erste Serie abgedreht hatte und dann dem Produzenten sagte während der Pressetour, dass ich eben auf Männer stehe, weil das war eine Serie, wo ich zwischen zwei Frauen stand und natürlich waren alle Interviews immer darauf ausgelegt, dass ich gefragt wurde, wie muss deine Traumfrau aussehen? Was schätzt du bei einer Frau? Und so, da konnte ich mich natürlich immer allgemein verhalten und eben auch sagen, ja, bei einer Frau mag ich, wenn sie Humor hat oder sowas. Aber ne, ich hatte halt natürlich nie diesen Typ Traumfrau im Kopf, weil ich mich halt für Männer interessiert habe. Und das habe ich dann eben dem Produzenten damals auch erzählt. Und der sagte dann, naja, also eigentlich hätte ich es wissen müssen, diese beiden Sportszenen, die wir da gedreht haben, du kannst ja weder fangen noch werfen. Also gleich wird alles, oder wenn ich auch später in der Moderation bei irgendeiner Auseinandersetzung zu emotional war, dann hieß es gleich, ja, der ist natürlich so emotional, weil er schwul ist. Also alles, was irgendwie negativ gesehen wurde, wurde auf meine Homosexualität gemünzt und das macht natürlich irgendwie was mit dir, wenn vielleicht auch erst mal im Unterbewusstsein. Also ich habe das natürlich vielleicht erst später realisiert.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt so ungefähr?
Also beruflich war ich dann Anfang 20, später dann vielleicht nochmal 10 Jahre später und das hatte natürlich dann auch damit was zu tun, dass ich mich so spät geoutet habe, weil es nie eine positive Reaktion im beruflichen Umfeld gab und meine damalige Schauspielagentur hat mir ja auch davon abgeraten, mich zu outen.
Das war also so in den 20er Jahren oder war das schon in den 30ern?
Das war dann schon in den 30ern, aber die erste Serie habe ich Anfang 20 gedreht. Also es zog sich quasi immer wieder durch.
Und es hat natürlich dann dafür gesorgt, dass das natürlich in dir wahrscheinlich einen krassen Konflikt auch ausgelöst hat, oder? Also wie bist du damit umgegangen zu sagen, hey, auf der einen Seite ja, ich bin schwul und auf der anderen Seite ja, im beruflichen Kontext kann ich es aber nicht aussprechen.
Ja, ich habe es ja ausgesprochen. Ich habe es halt nur hinter verschlossenen Türen ausgesprochen. Also da habe ich, glaube ich, einen ganz, ganz guten Zwischenweg gefunden. Ich kenne andere homosexuelle Künstler, die da ein viel größeres Problem mit hatten. Ich habe eigentlich allen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, davon erzählt. Also da bin ich, Lars, du kennst mich, ich bin ein offenes Buch mit 3 Seiten. Also ich kann vielleicht, ich kann vielleicht versuchen, etwas vorzugeben, aber wie lange halte ich das durch? Insofern, und wenn du einen Film drehst und eine Serie, einen Film dreht man über 4 bis 6 oder 8 Wochen. Und eine Serie dreht man ja über Monate. Und wenn man da so nah mit den Leuten zusammenarbeitet, das ist ja dann auch immer wie Familie, dann kannst du ja nicht so tun, als wärst du heterosexuell. Wobei ich einen Kollegen habe, der hat sich mittlerweile geoutet, aber der hat mich irgendwann angerufen und sagte so, hey, wie hast du das damals gemacht und wie hat es dein Leben belastet? Weil wenn ich Theater spiele oder sowas, ich mache viele Gastspiele, ich möchte mich da nie outen, weil ich immer Angst davor habe, dass mir das zum Nachteil ausgelegt wird. Und wenn dann meine KollegInnen darüber sprechen, dass sie in ihrer heteronormativen Familie in den Urlaub fahren, dann tue ich auch immer so, als hätte ich eine Freundin und würde mit der in Urlaub fahren. Das hat er über Jahre gemacht. Also was ist das für ein Druck und was musst du dir da auch merken? Wem hast du welche Lügen erzählt? Also das ist...
Aber hattest du diese Phase auch?
Dass nee,
du,
das hatte ich
du,
eben nie.
Das hast du nie so gehabt. Nee. Aber würdest du sagen, dass sich so dieser allgemeine Konflikt mit dir selber, der sich da so ein bisschen zumindest dann zugetragen hat, ja, es ist ja trotzdem Druck da, wenn du zwar im Arbeitskontext geoutet bist, aber nicht komplett öffentlich? Oder würdest du sagen, es hat nie so einen Riesendruck ausgelöst bei dir?
Naja, es gab natürlich schon immer mal wieder so Situationen, wo ich den Druck gespürt habe. Also so generell im Allgemeinen habe ich ihn nicht gespürt. Aber ich bin einmal von einer deutschen Tageszeitung in gewisser Weise erpresst worden. Also wir haben es, ich habe es irgendwie so genannt. Also es wurde jetzt nicht gesagt, wenn du dich nicht outest, dann passiert das und das. Aber ich wurde von denen halt massiv unter Druck gesetzt. Und das hat mich schon bestimmt über 2 Jahre sehr, sehr belastet. Und ansonsten gab es natürlich immer mal so Situationen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Nachricht von einem Freund bekommen, der schrieb mir dann eine WhatsApp und sagte so, ja, aber das mit dem Dinner sollten wir dann auf jeden Fall mal machen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, von welchem Dinner sprichst du? Und dann gab es halt bei Grindr eine Person, die sich für mich ausgegeben hat und mit einem Freund von mir geschrieben hat, den er quasi nach intimen Informationen zu mir ausgefragt hat. Also es war kein guter Freund, aber ein Bekannter. Und der dachte, er unterhält sich mit mir und hat natürlich ganz anders mit mir quasi in seiner Fantasie agiert als mit einer fremden Person. Und das waren dann so Situationen, die haben mir schon immer sehr, sehr stark Bauchschmerzen bereitet, weil ich eben die Kontrolle verloren hatte oder weil ich eben das Gefühl habe, ich habe hier nichts mit zu tun. Das ist nicht in meiner Kontrolle. Was machen diese Menschen da? Heute bin ich da viel entspannter. Also zum einen war es eine andere Zeit, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Wir reden jetzt von 2015, 2016. Ich glaube, du kannst Leute sexuell nicht mehr so unter Druck setzen, wie das damals der Fall war. Oder es ist mir mittlerweile egaler geworden und da hat mein Coming-out natürlich auch dazu beigetragen.
Ja, da hat dann einfach, also das ist so ein Konflikt, den ich vielleicht auch kenne. Jetzt, ne, jetzt habe ich natürlich auch lange offen über Sex gesprochen. Jetzt habe ich immer so ein bisschen den lockeren Lars raushängen lassen und ich wurde auch schon erpresst mit Bildmaterial oder es wurde halt auch einfach was geleakt. Ja, mein Gott, da ist man natürlich im ersten Moment super schambehaftet. Aber bei mir hat sich das dann relativ schnell erledigt. Ich habe zwar auch Anzeige erstattet, sowas läuft meistens ins Leere, gerade in diesen Bereichen. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile, mir ist es dann doch egal. Weil erstens denke ich mir, okay, ist jetzt nichts, wofür ich mich super schämen muss, weil im Endeffekt macht es eh jeder. Ich habe jetzt das Pech, mich hat es getroffen, weil ich öffentlich bin irgendwie. Okay, dann ist es in der Öffentlichkeit gelandet. Aber ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass wir allgemein öffentlich einfacher mit dem Thema Sex umgehen und deswegen ja auch ein bisschen lockerer dem Ganzen gegenüber eingestellt sind.
Genau. Ich glaube schon, aber dass es hier auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass wir altersmäßig halt dann doch irgendwie gut 15 Jahre auseinander liegen und dass...
Doch so viel.
Man sieht's mir nicht an.
Ich sehe älter aus.
Aber dass man, oder dass ich vielleicht in den, wann bist du geboren?
90.
Na gut, und ja, jetzt würde ich aber mal sagen, das ist irgendwie Anfang der
2000er. Du bist
70,
ne?
Ich bin 78. Bist du geboren. Dann lacht er. Age-Shaming ist auch ein Thema für deinen Podcast, mein Lieber.
Darüber sprechen wir noch.
Ja. Na, aber das ist natürlich für mich vielleicht auch nochmal anders war. Ich finde das ja jetzt bei den jungen Leuten, ehrlich gesagt, ganz, ganz toll, wie offen die mit ihrer Sexualität umgehen. Du hast mittlerweile Vorbilder in den sozialen Medien und so weiter. Die hatte ich eben damals nicht. Und deswegen war das, glaube ich, immer nochmal schambehafteter, als es halt heutzutage ist.
Ja, das ist vor allen Dingen diese Entwicklung ist es eigentlich. Das ist nämlich das, was ich ja auch sagen kann, okay, durch Schwanz und Ehrlich, damals mit dem Podcast haben wir, glaube ich, vielen jungen Menschen geholfen, einfacher damit umzugehen. Also es hat schon vielen irgendwie eine Tür geöffnet und die vielleicht vorher nicht so wussten, wo sie hin sollen. Also das auf jeden Fall.
Und ich war ja sogar schambehaftet, erstmal in euren Podcast zu kommen, weil ihr hattet mich, glaube ich, ein oder zweimal eingeladen und ich habe immer...
Du hast immer Nein gesagt.
Abgesagt, ja, weil ich Angst hatte. Also weil ich Angst hatte, dass ich mich da...
Heute könnte ich dich so einladen, du würdest sofort kommen.
Mittlerweile ja. Aber damals, und dann war das ja auch total, ich war ja dann mal bei euch und dann war das ja auch total schön. Und natürlich habe ich teilweise auch gelacht, weil ich dachte, so, was erzählen die denn alles? Aber wie wichtig, und ich war ja auch einmal bei einem Live-Podcast von euch, wie viele Fans von euch da waren, wie viele Frauen, die das auch gefeiert haben. Und das hat mir dann auch eben auch nochmal gezeigt, wie wichtig da eure Arbeit war. Ne? Auch wenn man vielleicht von außen, wenn man sich nicht so mit auseinandergesetzt hat, was sind da drei Schwule, die über ihre sexuellen Abenteuer reden, muss das denn sein?
Und es musste sein.
Es musste sein, genau.
Und das war halt ganz gut, aber kommen wir jetzt mal zu deiner Geschichte nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück in die Zeit, wo du dich, ich sag mal privat, bei deiner Mutter, bei deinen Eltern, ich weiß gar nicht mehr, deinen Vater hast du verloren?
Nee, mein Vater war aber noch am Leben, genau. Ich habe mich geoutet mit fast 18.
Mit 18, ja, also so wie ich auch. Ich war so 17, 18, als mein Outing anstand. Zu dem Zeitpunkt ist das Thema Scham ja schon nochmal ein größeres, wenn man jetzt in diesem Prozess steckt. Wie ist es bei dir abgelaufen?
Also, was sich für mich geändert hat, oder ich muss nochmal kurz zurückspringen, also so mit 14 bin ich extrem gehänselt worden. Früher nannte man das noch Hänseln, jetzt sagt man vielleicht Mobbing dazu. Aber ich hatte drei unterschiedliche Gruppen von Jungs. Zwei davon waren an meiner Schule. Eine andere Gruppe lebte in einem anderen Dorf. Und die hatten mich auf dem Kieker. Und haben mir halt auf dem Weg zur Schule das Bein gestellt, mir Schwuchtel ins Ohr gerufen, mich geschubst. Das endete dann alles darin, dass diese eine Gruppe, ich komme vom Dorf, da hat man immer die Sommerferien im Freibad verbracht, mich im Schwimmbad abgefangen hat, so getan hat, als wäre ich ein Kumpel von denen und mich so lange im Becken unter Wasser gehalten hat, dass ich gedacht habe, ich ertrinke. Und das war für mich einfach ganz, ganz schrecklich, weil ich mich so ausgeliefert gefühlt habe und gemerkt habe, so, das kann jederzeit passieren. Das war dann auch für mich der letzte Besuch im Freibad in diesem Sommer. Ich habe mich dann auch sehr zurückgezogen, bin nicht mit ins Kino gegangen oder auf irgendwelche Geburtstage oder sowas. Ich habe mich eigentlich immer abgesichert, dass irgendjemand... dass ich immer eine Fluchtmöglichkeit hatte.
Hast du mit jemandem drüber gesprochen? Oder?
Natürlich nicht.
Nee.
Also weil ich natürlich so schambehaftet war. Die haben das auch so gut gemacht, dass das meine ganzen Freunde und Freundinnen nicht mitbekommen haben. Es mündete aber dann darin, dass ich abends nicht mehr einschlafen konnte, dass ich Schlafstörungen hatte, sehr viel weinen musste auch. Mhm. Und meine Mutter hat es dann eines Abends mitbekommen und hat dann eben auch gefragt, was ist los? Und Tür musste immer angelehnt sein, Licht an draußen und... Dann habe ich gesagt, dass die mich eben hänseln und fertig machen. Habe ihr die Schwimmbadgeschichte erzählt und meine Mutter sagte eben damals und nicht aus Boshaftigkeit, aber glaube ich einfach aus Unwissen, ja, aber das Gute ist ja, du bist nicht schwul. Und damit war die Sache dann auch durch. Also ich habe mich dann eben nicht getraut zu sagen, naja, aber vielleicht bin ich es ja doch, weil ich es ja
selber... Das war aber noch so mit 14, 15?
Ja, ich hatte so. Damals auch, also ich hatte auch
Gefühle... Da ist man nochmal anders schambehaftet, auch gerade in dem Alter ist es
ja,
so...
Ja, sowieso, die Pubertät kickt. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich war aber auch verknallt oder verliebt in Mädchen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch Freundinnen, die habe ich vielleicht jetzt nicht sexuell attraktiv gefunden, aber ich war schon... sehr begeistert und hatte irgendwie Gefühle für die. Und deswegen, glaube ich, wusste ich auch noch gar nicht, bin ich es jetzt oder bin ich es nicht.
Es ist ja auch noch die Testphase. Das ist, also damals hatte ich dann auch diese typischen Freundinnen, die man so hatte, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt habe ich eine Freundin.
Die Maike und die Sabine.
Genau.
Und dann bin ich nach Amerika gegangen und das war so ein bisschen mein Rettungsanker, weil ich habe ein Highschool-Jahr gemacht und ich hatte wahnsinnig großen Respekt vor diesem Jahr, weil ich dachte, fuck, in diesen ganzen amerikanischen Filmen hast du ja dann immer die Sportler, die sich auch die Leute rauspicken. Also die haben ja ein Adlerauge dafür, wer ist anders und wen können wir fertig machen. Ja. Und ich dachte, das werde ich sein, weil ich es ja in Deutschland so erlebt hatte, obwohl ich auch gute Freunde hatte und in der Schule auch gut ankam. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass ich keine Freundeskreise hatte, aber trotzdem habe ich mich da so ein bisschen gefühlt wie ein Außerirdischer. Und in Amerika war das dann ganz anders. Also da wurde ich von allen angenommen und akzeptiert, weil ich, glaube ich, im Gegensatz zu anderen Austauschschülern Amerika und den amerikanischen Lifestyle kannte und mich da einfach super gut eingefügt habe. Und da habe ich dann eben auch Theater gespielt und dort waren eben mehrere Menschen, die sich damals schon, also die offensichtlich queer waren oder die sogar schon dazu standen.
Okay, ja. Das macht halt auch super viel aus. Das war dann wahrscheinlich so mit 16, 17?
Genau, da war ich dann 16. Und das war quasi dann auch so, dass ich gesehen habe, krass, es gibt ja Vorbilder, die das leben. Also entweder Leute, die mal in der Theatergruppe waren, die dann eben schon studierten und aber eben in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wohnten. Oder es war damals wahnsinnig, in Bi zu sein. Ich wage zu bezweifeln, dass alle, die gesagt haben, sie sind, aber sie waren, auf, waren wie man sagt,
immer
ja, bi curious.
Bi-Trend. Nein.
Sie waren interessiert. Natürlich gibt es Bisexualität, ja, aber natürlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit 16, ob die da, die waren auf jeden Fall offen, das so auszuprobieren. Und dort habe ich mich dann damals in meinen besten Freund verliebt. Und der sich auch in mich. Und dann hatten wir,
süß. Ja,
es war wirklich ganz süß. Und dann hatten wir ein halbes Jahr eine geheime Beziehung.
Eine geheime Beziehung. Aber ihr konntet euch da schon besser ausleben, als du es jetzt hättest hier in Deutschland machen können. Oder habt ihr es...
Naja, also er hatte halt ein Auto.
Ja. Okay.
Das heißt, irgendwie irgendwo ranfahren und rumknutschen ging immer.
Mhm.
Dein Gesicht.
Ja, okay. Das hat aber dann im Endeffekt ja wahrscheinlich dafür gesorgt, dieses Jahr, dass deine Scham auf jeden Fall da mal ein bisschen gelockert wurde zu dem Thema, oder? Dadurch,
also ich glaube,
oder?
Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon war, aber ich habe auf jeden Fall mehr gewusst, was ich wollte und was ich brauchte. Also ich habe auch meinen Führerschein gemacht in Amerika und dann bin ich zurückgekommen und habe es meiner besten Freundin erzählt. Und ab dem Zeitpunkt hatte er eben den Führerschein, bin ich dann eben auch nach Frankfurt gefahren und habe mir mit meinen Freundinnen das Frankfurter schwulen Nachtleben um die Ohren geschlagen.
Auch schön, da habe ich auch schon abgehangen damals. Okay, aber dann kam das Outing letztendlich bei der Familie.
Dann kam das Outing bei der Familie und das Erste, was meine Mutter sagte, und ich komme aus einer mittelständischen Familie, das Erste, was meine Mutter sagte, war, ja, und wer erbt denn jetzt? Und dann dachte ich so, was denn? Das Küchenservice von deiner Großtante, was noch unten im Keller irgendwo in irgendeinem Schrank steht? Also, ja.
Ich finde immer so interessant, was die Aussagen, die ersten Aussagen immer so sind, die so sehr unüberlegt sind.
Aber wir machen uns halt monatelang, jahrelang Gedanken, ob man es sagt oder nicht.
Und genauso wichtig finde ich auch, dass wir natürlich auch denen wir es sagen, dann auch die Möglichkeit geben, das auch sacken zu lassen,
ja,
auch wenn sie es vielleicht in dem Moment nicht so gut können.
Das ist ein wichtiger Hinweis, da habe ich mir erst viel später Gedanken drüber gemacht.
Same, aber wo ich sagen würde, da hat man sehr spät drüber nachgedacht, wir als queere Menschen, wir leben in unserer Scham, wir machen uns über Jahre oftmals einen Kopf, wie gehen wir das Ganze jetzt an und erwarten dann aber, wenn wir uns jetzt outen in diesem Moment, dass sofort alle in die Hände klatschen, also ist jetzt übertrieben gesagt, aber dass sofort alle freudig um die Ecke kommen und alles akzeptieren. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen schon daran denken, auch unsere Eltern haben das Recht darauf, das erstmal sich daran zu gewöhnen oder das erstmal sacken zu lassen. Sie haben es zu akzeptieren, Punkt. Da gibt's auch gar keine Frage. Aber auch sie haben das Recht darauf, etwas Zeit zu haben, bevor sie es dann komplett sacken lassen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage vielleicht auch anders ist. A, weil man einfach viel mehr darüber, ja gut, obwohl wir leben auch in unserer Bubble, ne? Aber ich würde sagen, insgesamt hat man viel mehr darüber gelernt. Ich glaube, ich würde allen Eltern empfehlen, offene Fragen zu stellen und neugierig zu sein, anstatt irgendwie Bewertungen abzugeben. Ja. Das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte aber auch, wenn ich mich jetzt outen würde, meinen Eltern die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen.
Ich glaube, das ist so wichtig. Also einmal, die sich outende Person sollte halt das sagen und sagen, hey, gibt es irgendwelche Fragen, die ihr gerade habt, die ich euch vielleicht schon beantworten kann?
Mhm.
Und die Person, die dieses, vor der sich geoutet wird, da würde ich mir einfach nur wünschen, dass sie nicht abwertend oder ablehnend reagieren, sondern erstmal, es reicht auch, wenn man einfach sagt, okay, nehme ich erstmal zur Kenntnis und lass das.
Ich nehme es zur Kenntnis.
Ja, nein, aber so dieses... Gar nicht werten, sondern einfach zu sagen, hey, gib mir einfach mal einen Moment, das auch einfach mal für mich wirken zu lassen.
Ja, es löst halt bei vielen Leuten auch was aus, ne? Also auch wenn wir natürlich, das ist natürlich nicht so einfach, aber auch wenn wir natürlich als Homosexuelle Kinder haben können, mittlerweile, Damals war das, glaube ich, auch noch nicht so einfach und es ist ja jetzt auch teilweise wieder rückschrittig, hatten viele Mütter eben ja auch immer Sorge, dass sie keine Enkelkinder kriegen und sind vielleicht auch besorgt, was wird das für den Sohn, für die Tochter, wenn sie sich als homosexuell outet, was wird das für die bedeuten, ja, auch in der Gesellschaft.
Absolut.
Und da war mein Vater, glaube ich, auch, da hat sich mein Vater sehr Gedanken drüber gemacht, dass er einfach wollte, dass es mir gut geht. Mhm. So. Und ja, aber was dann natürlich auch noch kam, waren natürlich trotzdem solche Sätze wie, was sollen denn die Nachbarn denken, der Oma sagen was aber nicht, die kriegt einen Herzinfarkt oder sowas. Das sind ja auch alles wieder Sachen, die halt negativ behaftet sind.
Ja, und das sorgt ja wieder dafür, dass die sich outende Person dann da steht und sich wieder einen Kopf macht.
Ja, also, die setzen sich in unserem Unterbewusstsein fest.
Ich muss sagen, bei meiner einen Oma habe ich mich auch nicht mehr geoutet, aber das war im Endeffekt in einem Prozess, wo ich weiß, okay, sie lag mehr oder weniger schon auf dem Weg in die ewige Ruhe, möchte ich es mal nennen. Sie lag im Sterben.
Du wolltest sie nicht den letzten Tritt versetzen.
Nee, und ich habe mir gedacht, weißt du, und bei meinem Glück sage ich das und die macht den letzten Atemzug und dann stehe ich da wieder. Weißt du, das wäre wieder so typisch oh gewesen. Nee, und da war es aber für mich so, wo ich gesagt habe, okay, sie hätte keinen riesen Stress damit gehabt, aber wofür braucht sie jetzt noch für ihre letzten Tage, die sie noch hat, während ich da in meinem Outing-Prozess so weit gekommen bin, dass sie jetzt an der Reihe gewesen wäre? Warum muss ich ihr die Information noch mitgeben? Das wird nichts mehr verändern. Also es ist auch völlig wurscht, ob ich das jetzt bei ihr noch sage oder nicht. Das war so der einzige Punkt. Aber grundsätzlich, wie es dann irgendwie bei meiner anderen Oma war, dass es erst hieß so, ja, da musst du jetzt nicht mit bei ihr ankommen und sonstiges. Dann habe ich es gesagt, ja, und wer war am coolsten mit allem aus der ganzen Familie? Oma. Oma mit schon weit über 80 Jahren gefühlt und der Rest der Familie hatte größere Probleme damit. Also das ist halt dann auch wieder so ein Ding. Man wundert sich auch manchmal, wer da doch dann der Verständnisvollere so in der ganzen Geschichte ist.
Ja, und ich finde halt im Endeffekt macht ja so viel mehr Sinn. Also wenn man sich bei seinen Familienmitgliedern outet, dann verstehen die einen viel besser. Ja,
voll.
Vielleicht manche Sachen, die sie vielleicht über Jahre bei dir komisch fanden oder nicht ganz kapiert haben, machen dann auf einmal eben Sinn und ein Licht geht auf. Und bei meiner Oma war es eben so, die war ein großer Patrick Lindner-Fan. Und nachdem sich Patrick dann outete, hat sie die Musik nicht mehr so gehört. In meinem Kopf, vielleicht hat sie mich auch angelogen, ich weiß es nicht, aber dachte ich natürlich, okay, die hört ihn jetzt nicht mehr, weil sie ein Problem mit seiner Homosexualität hat.
Ja.
Als ich mich dann bei ihr geoutet habe, hat sie gesagt, warum hast du mir das denn nicht früher erzählt? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, weil du dann aufgehört hast, Patrick Lindner zu hören. Und dann sagte sie nur, nee, der war dann einfach omnipräsent und der ging mir einfach irgendwann auf den Keks und die Musik fand ich auch nicht mehr gut. Das hatte mit seinem Schwulsein nichts zu tun. Also ich hoffe, Oma, solltest du den Podcast jetzt da oben irgendwie mitbekommen, dass das auch wirklich so war, aber sie hat mich auf jeden Fall akzeptiert und sie hat mich nicht weniger geliebt.
Ja. Kommen wir mal zu dem Punkt, wo es bei dir eigentlich an die Öffentlichkeit ging.
Mhm.
Der Prozess war wahrscheinlich schon nochmal ein heftigerer, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich an die Öffentlichkeit. Wie war das damals, als du gesagt hast, hey, oder warum hast du dich entschieden, jetzt dann doch öffentlich da über deine Sexualität zu sprechen?
Ja, also ich habe mir halt sehr, sehr lange immer eingeredet, dass das mein Thema ist für mein Privatleben, was niemanden da draußen jetzt groß was angeht. Und ich habe es ja gelebt, deswegen habe ich mich ja auch nie groß versteckt. Aber ich habe irgendwann mit meinem Austauschschüler, also der war quasi Austauschschüler bei meiner Familie, als ich 13 war, Dustin, der war in Berlin und wir haben uns abends unterhalten beim Abendessen und dann sagte er, ach, wenn ich Deutschland vermisse, dann google ich dich immer. Das Schöne ist ja, du bist in der Öffentlichkeit, da finde ich immer irgendwas und habe dann immer das Gefühl, ich habe ein bisschen Familie bei mir hier in den Staaten. Aber warum sagst du eigentlich nie was zu deiner Homosexualität? Weil ich bin mir sicher, da könntest du doch auch irgendwie vielen Leuten ein Vorbild sein. Und das war irgendwie, also nicht, dass ich jetzt gedacht habe, geil, ich will jetzt ein Vorbild sein, aber ich dachte eben genau das, was mir gefehlt hat, wiederhole ich jetzt in meinem Leben, indem ich mich nicht oute und nicht quasi zeige, wie ich bin. Und das könnte so vielen Leuten helfen. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir wurden schon mehrere Angebote von anderen Zeitschriften gemacht, dass ich mich dort outen könne. Und ich hatte eben immer Angst, dass dann das Narrativ bei ihnen liegt, dass die Fragestellung und die Art und Weise, wie sie das Interview aufziehen, nicht mehr in meiner Kontrolle liegt. Also habe ich angefangen, mich selbst zu interviewen und das Ganze wurde dann wie so ein offener Brief. Den habe ich runtergeschrieben. Man merkte auch, dass es irgendwann schon sehr, sehr spät war und ich sehr, sehr müde war. Aber ich habe den dann einfach rausgeschickt an 10 Leute. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich 10 Antworten. Und alle waren so, hey, richtig schön und ich gratuliere dir und das machst du. Und da habe ich eigentlich nur Zuspruch bekommen. Und das war für mich dann eigentlich klar, jetzt mache ich das.
Gab es denn dann da noch irgendwelche Ängste, ich sag mal, in Bezug auf Karriere? Also Familie wusste es ja zu dem Zeitpunkt komplett, oder? Da gab es
ja
jetzt keinen,
ja, ja.
Freundeskreis auch eh.
Also natürlich habe ich mir Gedanken um meine Karriere gemacht und weil ich eben ja auch eine Schauspielagentur hatte, die sagte, mach das lieber nicht, dir werden Jobs flöten gehen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Schauspielagenten, der eben ganz, ganz toll war und gesagt hat so, ganz ehrlich, und wenn dir Jobs flöten gehen, dann werde ich alles dafür tun, dass du andere Jobs halt bekommst.
Ja, und du bist jetzt Familienvater in einer Kindersendung, also
bitte. Ja, das, aber genau, aber es haben sich die Rollen haben sich schon so sehr, sehr verändert und dass ich jetzt irgendwie einen Familienvater spiele und zwei erwachsene Söhne habe, das ist eher eine Ausnahme. Also ich werde schon.
Das ist aber schon auch ein langer Weg dahin gewesen in der allgemeinen der Produktionswelt, ne? Also dieses oftmals wurden dann ja auch schwule Schauspieler, bekommen dann im Endeffekt nur noch diese entsprechenden Rollen. Das war ja, ich weiß gar nicht, Yannick Schümann spielt ja auch bei Sissi den Franz und der hatte, glaube ich, hatte der nicht sogar sein Outing während diese erste Staffel schon kam oder war das noch davor? Das weiß ich nicht.
Nee, der hat das, glaube ich, während der Staffel gemacht und da muss ich eben sagen, Yannick ist da so ein tolles Vorbild, dass er eben, ja, eigentlich seine Karriere geht gerade richtig los, wobei ich sagen würde, da war er für mich schon ein Star und gut etabliert, aber dass er das in diesem jungen Alter, ich glaube, er war 27, kann ich jetzt nicht genau sagen, sich so zu outen und so offen darüber zu sprechen und das auch jetzt so durchzuziehen, finde ich ganz, ganz toll. Also das.
Ich bin einfach froh, dass wir allgemein weiter sind und dass eben du dich trotzdem outen kannst und trotzdem auch heteronormative Rollen spielen kannst. Also das ist halt.
Genau, aber ich kann dir sagen, das Angebot ist relativ gering bei mir,
ja.
Wobei es aber auch daran liegt, dass ich natürlich auch mehr als Moderator gesehen werde, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht auf meine Homosexualität münzen. Warum grinst du da jetzt so?
Nee, so schwul bist du auch gar nicht, ist in Ordnung.
Genau, ich bin halt eigentlich perfekt fürs Fernsehen, weil ich bin halt schwul, aber auch nicht zu schwul. Das ist schlimm genug. Also
ja,
das sage ich,
halt
sag ich jetzt, das sag ich jetzt ironisch.
Ja,
ne?
Natürlich. Aber du, es gibt Zeiten oder es gab Zeiten, da war das jetzt gar nicht so unironisch.
Ja, und ich bin mir sicher, dass es das heutzutage auch noch gibt.
Definitiv.
Es wird halt hinter vorgehaltener Hand gesagt und es würde sich halt niemand mehr trauen auszusprechen. Aber wovor ich tatsächlich Angst hatte im Privaten war und warum ich mich so lange davor versteckt habe, war, dass ich einfach dachte so, oh Mann, wenn ich mich jetzt offiziell oute, dann weiß es jeder und dann gehe ich zum Bäcker und dann denkt die Kassiererin oder die, keine Ahnung, der Handwerker, der zu mir kommt, ach, das ist doch der schwule Schropp. Und jetzt denke ich mir auch so, sollen sie es doch denken, ich bin der schwule Schropp, ich bin ja auch der schwule Schropp.
Ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich dich sehe, du bist der schwule Schropp.
Ja.
Freue ich mich.
Aber
ich weiß, was du meinst.
Aber die Sorge ist dann einfach überhaupt nicht mehr da gewesen. Und ich muss sagen, ich habe ja sehr viel Zuspruch bekommen, auch nach dem Coming Out. Und mir haben auch sehr viele Leute geschrieben, die sich bedankt haben, die gesagt haben, jetzt trauen sie sich auch. Oder die gesagt haben, weißt du, meine Eltern mögen dich und mir fällt es jetzt leichter, mich bei meinen Eltern zu outen, weil sie dich immer noch gerne im Fernsehen sehen. Mir hat auch eine Frau geschrieben, dass sie jetzt auf Homosexualität nach meinem offenen Brief nochmal ganz anders blickt. Ich habe den ja damals im Stern abdrucken lassen. Auch das würde man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so machen. Mhm. Aber 2018, und es ist ja noch gar nicht so lange her.
Nein, ja? Aber alleine in diesen paar Jahren hat sich sau viel getan.
Das war damals eine Riesenstory, mein Coming Out. Ohne, dass ich das jetzt unbedingt wollte, aber es war eine Riesenstory.
Ja.
Und ich habe die extra im Stern platziert, weil ich eben auch Leute erreichen wollte, die sich jetzt nicht nur mit Stars, Sternchen und Gossip irgendwie gerne umgeben und somit vielleicht auch mit Homosexualität schon öfter in Kontakt gekommen sind, sondern dass das eben beim Stern eben auch Leute sind, heterosexuelle Männer, die vielleicht mit Schwulsein überhaupt nichts zu tun haben, aber die irgendwann mal durchblättern und denken, ach, ja, da bleibe ich jetzt mal hängen und lese mir das mal durch und im Endeffekt lerne ich vielleicht was. Und das war tatsächlich der Fall und das finde ich toll.
Auf jeden Fall. Gab es denn auch, ich sag mal, Verletzendes oder Überraschendes an Reaktionen, wo du sagen würdest, hey, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet?
Sehr wenig. Ein bösartiger Reality-Star, mit dem ich mal gearbeitet habe, hat irgendwie was Negatives gesagt, nach dem Motto, das wusste doch eh schon jeder in Berlin. Und dann dachte ich auch so, ja gut, also nur weil ich eben auch schwul ausgegangen bin und mich eben nicht so versteckt habe, musste das jetzt nicht gegen mich verwenden. Und ja, es gab auch einen Artikel in einer schwulen Zeitschrift, da war der Überschrift, Jochen Schropp outet sich als schwul und der Papst ist katholisch. Also quasi so, wo sind jetzt die News? Mhm. Und dann habe ich dem Chefredakteur, aber damals, das war noch bevor der Stern überhaupt rauskam, Dem habe ich dann eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, dass ich das doch schon sehr befremdlich finde, dass man aus den eigenen Reihen jetzt so angefeindet wird. Und wann ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Coming-out? Also das müsste doch jeder selber für sich bestimmen. Und er hatte den Brief dann eben noch nicht gelesen und sagte, ja, die Zeitschrift kommt ja erst morgen raus. Ich habe das jetzt, wir haben das jetzt quasi so erstmal veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, naja, die guten Redaktionen bekommen eigentlich Zeitschriften schon einen Tag vorab, damit sie eben wissen, worüber sie schreiben. Und dann hat er den Brief gelesen, hat sich dann auch bei mir entschuldigt und hat den Artikel dann auch runtergenommen und hat einen neuen geschrieben.
Okay.
Aber das fand ich halt, das war so typisch, man regt sich erstmal auf und so nach dem Motto, jetzt mit 39 macht er die Klappe auf. Aber das perlte alles an mir ab.
Vielen ist halt nicht bewusst, was das letztendlich einfach für ein heftiger Schritt dann auch nochmal ist und was das mit einem ausmacht. Und ja, selbst wenn du gesagt hättest, du outest dich erst mit 50, ist es deine Sache und das dann irgendwie zu zerreißen, finde ich einfach verdammt schwierig.
Ja, und ich meine, ich kenne auch Leute, die ungeoutet leben, wo ich mir denke, so wie schade für sie. Mhm. Aber ich würde denen nie den Vorwurf machen, dass sie sich nicht outen oder erst später outen, weil es muss einfach, wir haben alle eine so besondere und einzigartige Geschichte, dass sich niemand in dich reinversetzen kann. Und wenn du nicht gefragt wirst oder keine Antworten geben kannst, warum nicht, solltest du auch nicht bewertet werden.
Voll. Wie würdest du sagen, oder was bedeutet heute für dich das Thema Scham noch? Jetzt als öffentlicher Mensch, aber auch als Privatperson. Was sind da so deine Punkte, wo du sagen würdest, okay, Scham begleitet dich heute auch noch oder ist es eher so gar kein Thema mehr?
Nee, habe ich eigentlich selten. Also ich muss sagen...
Oder ich frage mal so, wie gehst du heute mit verletzlichen Momenten um?
Ich vertraue mich Leuten an, ich spreche darüber, ob mit meinem Partner oder meiner besten Freundin oder eben auch mit dir oder anderen Menschen. Und das hilft schon sehr gut. Und ich muss auch sagen, als ich damals eben unter Druck gesetzt wurde, aufgrund meines Outings, habe ich damals auch mit einem Freund gesprochen und dann hat er gesagt, ja und wenn schon, du hast niemanden umgebracht, du hast irgendwie niemandem was Böses gewollt, also selbst wenn die jetzt irgendwie mit irgendeiner Veröffentlichung kommen, was soll's? Alle Leute, die sich darüber aufregen, haben Pech gehabt und das hat mir damals sehr viel Kraft gegeben, weil er das einfach irgendwie für mich neu eine neue Orientierung irgendwie geschaffen hat, dass er hat das neu sortiert.
Ja. Warum denkst du, ist es so wichtig, dass man genau über diese Dinge spricht?
Weil es mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Ich finde, wir Menschen sind alle voyeuristisch, die einen mehr, die anderen weniger. Wir reden gerne über andere Leute. Ja, wir lieben vielleicht das Drama, wenn es nicht unser eigenes ist, ja, weil wir so ein bisschen von unseren eigenen Sorgen und Nöten ablenken können. Aber ich versuche mittlerweile wirklich viel liebevoller und gutmütiger auf Menschen zu blicken, auch wenn die vielleicht mal sich so verhalten, wie ich es nicht gut finde. Mhm. Weil man handelt ja immer aus einer Motivation heraus und das ist das, was mich erstmal interessiert. Aber im besten Falle, denke ich mir, sollte man alle Knoten und alle Probleme, die man mit sich hat, so gut wie möglich lösen, um einfach auch längerfristig, auch mental ein gesundes Leben zu führen.
Jochen, was würdest du heute deinem jüngeren Ich sagen?
Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass alles okay ist und dass ich vielleicht mehr atmen sollte, um mich mehr runterzubringen. Aber dass alles okay wird und dass ich mich meinen Ängsten stellen kann und dass das Leben weitergehen wird und noch schöner wird, besser wird.
Und was würdest du jungen, queeren Menschen nochmal mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt gerade vor ihrem Coming-out stehen oder sich mit ihrem Selbstbild schwer tun?
Sucht euch eine Person, der ihr euch anvertrauen könnt, die euch zuhört, die einfach an eurer Seite ist, weil dann ist alles einfach machbarer und leichter.
Das sind schöne abschließende Worte und damit Dankeschön, Jochen.
Ich danke dir auch, Lars. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Soweit habe ich jetzt mit Jochen gesprochen und jetzt habe ich aber wieder Christian Uttler bei mir, meinen Kollegen hier im Podcast. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Lars, ich freue mich auch.
Du hast dir das Gespräch mit Jochen jetzt auch angehört und wir haben über das Outing gesprochen, wir haben über die Scham im Outing gesprochen, wie so ein Prozess auch läuft und laufen kann. Ja, zuallererst mal, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Schuld und Scham? Was würdest du sagen?
Also bei Schuld geht es um etwas sehr Konkretes, um eine konkrete Handlung. Ich bin schuld, weil ich irgendwas gemacht habe. Ich habe vielleicht eine Schallplatte geklaut. Scham ist deutlich allgemeiner und globaler und richtet sich eher gegen meine ganze Person. Also es ist eher was Allgemeines und macht sich nicht an einer konkreten Handlung fest. Es sitzt eigentlich viel tiefer. Ich habe ja schon gesagt, es richtet sich gegen die eigene Person, was auch der Unterschied ist zu Wut, weil Wut geht nach außen, Wut geht gerne erstmal primär nach außen, aber da haut der ganze Schmerz und Scham, das ganze Vegetativum geht ja auch los, richtet sich gegen mich selber.
Mhm. Und was würdest du sagen, warum ist Scham so mächtig und lähmend, also weil es gegen einen selber geht, weil ich mich durch Scham sozusagen gegen mich selber richte?
Ja, das ist zunächst mal praktisch was physiologisch mitunter sehr, sehr gut sein kann, weil wenn du überlegst, woher kommt die Scham, eigentlich entwicklungsgeschichtlich ist es ja was Wichtiges, weil wir ja ein Herdentier sehen, eine in einer Gruppe leben und eine Gruppe braucht Normen. Ja. Nur wenn die Normen in irgendeiner Art und Weise auch eingehalten werden, überlebt die Gruppe. Und insofern, wenn du gegen eine Regel verstößt, wenn du nicht so bist, wie das die Gruppe möchte, dann schlägt sozusagen dein Gefühl nach innen und zeigt dir das an. Ich bin verkehrt, ich bin falsch. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Gefühl, ein sehr, sehr altes Gefühl.
Was denkst du, wieso trifft Scham vor allen Dingen queere Menschen so besonders stark, vor allem so vor dem Outing? Was ist da nochmal so das Ding?
Naja, also wenn wir jetzt gerade bei der Gruppe sind und bei den Normen, bei dem Sozialen, was ist falsch, was ist richtig, wo kommen wir her, dann ist erstmal das Themenfeld queer sein ja eines, was über viele tausend Jahre sehr im Subtext war und was jetzt sehr präsent ist, aber was übergeordnet ein massiver Regelverstoß ist, wo ganz viele Menschen überfordert sind, nichts damit anfangen können und das nicht aushalten. Und insofern bist du ja erstmal damit wirklich was Besonderes, aber eben auch ein Außenseiter. Drum haut das halt so maximal rein.
Ja, und wahrscheinlich halt auch nochmal bei dem ganzen, ja, bei der ganzen Stimmung, die allgemein herrscht. Gucken wir so, wenn man jetzt mal in die USA schaut, da ist natürlich jetzt das Leben queerer Menschen viel, viel härter angeschnitten, eingeschränkt. Auch hier wird die Stimmung schlechter. Klar, das bringt dann halt auch viel mit sich.
Das heißt sozusagen, die Regeln, die wir ja schon liberaler hatten, auch die Sicherheit, wie kann ich mich fühlen als queerer Mensch, die geht ja verloren sozusagen. Da waren wir in den 70er, 80er Jahren schon deutlich weiter. Und alles das übergeordnet macht es natürlich drum, ich wäre nicht gewollt in der Gesellschaft. Und genetisch kodiert gehen dann unsere Gefühle ab und das richtet sich. Ich schäme mich dafür.
Ja. Gehen wir mal in die Mechanismen hinter dem Outing. Wie entsteht der innere Konflikt vor dem Outing, also vor dem Coming Out, und warum kostet es eigentlich so viel Kraft, sich selbst anzunehmen und es dann auch auszusprechen?
Naja, also wenn wir bei der Entwicklung sind, müssen wir erstmal nochmal gucken, wie hat das die Natur, wie ist das überhaupt in unsere Seelen hineingekommen, das Gefühl. Es ist also sozusagen wie immer frühkindlich, sehr früh schon losgegangen, ab dem zweiten Lebensjahr. Was ist dann im Bewusstsein, was ist falsch, was ist richtig, was wird gelobt, was wird getadelt, und dann kommt es ja auch zu Bindungserfahrungen, und ich habe ja auch verstanden, gerade in den Bindungserfahrungen jetzt hier, da gab es Mobbing als Pubertierender vor der Pubertät, das ich bin falsch, ich wäre gekränkt, ich möchte mich gar nicht mehr zeigen, und kulturell, gesellschaftlich sozusagen gibt es dann diesen Überbau, ich bin nicht richtig. Und gegen das muss ich ja sozusagen erstmal neue Bilder aufbauen. Kann ich trotzdem zugehörig sein? Ist es wirklich richtig, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich eben von meinem Geschlecht her anders fühle, wie so viele andere? Vor allem, das haben wir ja auch gehört, was ganz gut tut, ist, ich muss über das Outing komme ich ja ins Sprechen. Und über das Sprechen kriege ich mitunter erstmal eine Sicherheit, ich halte es aus, dass ich sozusagen komisch angeguckt werde. Das baut mir eine Sicherheit aus. Also ich kann sozusagen die Norm ein bisschen aushalten, erstens. Und zweitens, dadurch baue ich vielleicht neue Kontexte aus. Ich habe eine neue Gruppe, ich merke, aha, es ist ja gar nicht so schlimm. Der andere hat auch schon mal an Schwulsein gedacht. Es gibt sowas, ich werde trotzdem akzeptiert. Und wenn ich letztendlich über das, was bei mir im Inneren, dem Gefühl ganz groß ist, spreche und merke, aha, ganz viele sehen das gar nicht so dramatisch, so groß. Die Oma sagt auch, naja, also den Lindner, den habe ich nicht deswegen gehört, weil der schwul war, sondern ich wollte halt einfach seine Musik nicht mehr. Das heißt, er übersetzt meine innere Fantasie, das mich groß im Gefühl machen lässt, ablehnend, das validiere ich, es muss gar nicht so groß sein.
Das löse ich im Endeffekt dann durch Sprechen.
Ja, die einzige Chance, die wir haben.
Ja. Welche Rolle spielen so gesellschaftliche Normen, Rollenbilder, Angst vor Ablehnung, spielen natürlich da eine große Rolle?
Ja, oder? Selbstverständlich, natürlich, das haben wir ja auch gehört, wenn du in Frankfurt in deiner Blase bist, in deiner Community, wo viele Gleiche sind, wo eine Liberalität herrscht, dann fühle ich mich da sicher gesund, dann fällt es mir natürlich auch leichter. Und das hatten wir ja gerade eben, wenn jetzt gesellschaftlich so eine Gegenbewegung kommt, dann spielt es natürlich maximal eine Rolle, vor allem bei denen, die vielleicht noch vor ihrem Coming-out stehen, bei den ganz Jungen jetzt und die sich vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gerade mal getraut hätten und die sich jetzt vielleicht wieder deutlich, deutlich schwerer tun, sich zu zeigen. Und definitiv. Dann natürlich auf der anderen Seite mit diesem riesigen Schamballast, der wehtut, der quält, rumlaufen und ihr Leben verbringen müssen.
Ja, absolut. Kommen wir mal zu der anderen Seite, weil, also klar, das Outing an sich ist ein sehr schwieriger Prozess, aber kommen wir auch mal dazu, was das Outing dann auch bewirken kann. Da wären wir nämlich dann bei so Heilung und Entwicklung. Warum ist Outing oft auch ein Akt der Heilung?
Ja, wie gesagt, durch das Outing kann ich erstmal, kann ich nochmal validieren, ist mein Verhalten wirklich so, wie das in meinen Gefühlen, in meiner Seele mir sagt, schlecht, falsch, alle lehnen mich ab oder ist es vielleicht relativ, es ist nicht so tragisch, also das darüber reden. Dann ist es einfach natürlich auch, ich spüre das durch das Outing, wie werde ich denn wirklich gesehen? Diese Seite, ich bin jetzt queer, ist vielleicht gar nicht so relevant. Viele andere Seiten sind viel, viel lauter und viel schöner. Um das geht's gar nicht. Also ich deute sozusagen auch etwas um. Ich deute eine Idee, es ist was Katastrophales, um in eine Idee, es ist vielleicht nur ein minimaler Mosaikstein meiner Persönlichkeit und viele andere Mosaiksteine sind eigentlich für meine Mitmenschen deutlich, deutlich relevanter. Dadurch habe ich sozusagen für mich selber eine neue Geschichte aufgebaut, ein neues Narrativ aufgebaut. Ich habe es umgedeutet. Natürlich ist es auf der anderen Seite auch immer so, es wird schon, und das glaube ich, hattest du sicher, hast du auch ein bisschen gespürt, vermutlich zum Teil deutlich, du hast auch Kränkungen gespürt. Aber wenn du natürlich über das Outing merkst, hoppala, an der einen oder anderen Stelle, mich haut's nicht um, wenn ich gekränkt wäre. Ich kann weiterleben oder ich kann sogar dagegen anarbeiten, ich kann widersprechen, ich kann mich trotzdem zeigen, dann macht mich das natürlich selbstbewusst und frei.
Ja. Was kann man tun, damit man mit Scham besser umgehen kann? Ja, vor allen Dingen auch nach dem Outing, aber auch allgemein.
Also, wie gesagt, zwei große Punkte hatte ich versucht schon zu skizzieren. Das eine ist, in welchen Kontexten auch immer darüber zu sprechen. Natürlich erst zunächst in einigermaßen sicheren Kontexten zu üben, was kommt, was passiert, wie wäre ich gespiegelt, wie wäre ich wahrgenommen. Und dann kann ich mich Schritt für Schritt natürlich auch in riskantere Kontexte reinwagen. Wir haben ja auch gehört, ich habe es erstmal vielleicht mit der einen Oma gemacht, die mich wahrscheinlich ganz gut annehmen kann. Bei den anderen habe ich erstmal ein bisschen gewartet und in die Öffentlichkeit bin ich eigentlich erst deutlich, deutlich später gegangen. Das heißt, über dieses Üben kann ich Sicherheit aufbauen. Vor dem Üben muss ich aber natürlich auch immer, das ist jedes Mal das so, ich muss mich natürlich auch selber erkennen lassen, ich muss mich selber anerkennen und ich muss auch zulassen, dass es zunächst mal so ist, dass ich mich schäme. Ich kann es nicht wegdiskutieren, ich kann es nicht verleugnen, ich muss mich auch zunächst mal in meiner Scham annehmen. Und dann geht es natürlich darum, je mehr heilsame Beziehungserfahrungen ich um mich herum habe, ich werde trotzdem gehalten, ich werde getragen, desto leichter ist es natürlich für mich, dass ich dann mit dieser Komponente an Scham besser umgehe. Blöderweise ist wahrscheinlich Scham das Gefühl, was am aller tiefsten und am aller längsten sitzt. Also wenn du mich fragst, was war vor 40, 50 Jahren, vor was hast du dich vielleicht geschämt, auch weil du irgendwas gemacht hast in der Schule, das können dir nicht nur ich, sondern in der Regel die Menschen ganz, ganz, ganz genau sagen. Also die Gedächtnisspuren verwischen da schlecht wie in vielen, vielen anderen Dingen. Also das ist, sagen wir mal, was entwicklungsphysiologisch wichtig, eben wegen der Gruppensicherheit, für uns individuell gerade heute natürlich auch ein sehr, sehr großer Ballast.
Würdest du sagen, dass dann das Sprechen die Rolle des therapeutischen Prozesses so mit einnimmt? Oder gibt es auch noch andere therapeutische Prozesse, die man, sage ich mal, zum Thema Scham angehen könnte?
Naja gut, also sagen wir mal, zum therapeutischen Prozess gehört ja nicht nur die Psychotherapie, die Einzeltherapie, was zum Beispiel therapeutischer Prozess für uns ist, ist das, was du ja schon lange machst in deinem Podcast, in deinem Dich zeigen, dass es auch eben andere Menschen machen im Sinne einer Galionsfigur und im Sinne einer Vorbildsfunktion zeigen, du, ich halte es aus, ich habe es geschafft und ich lebe dadurch freier und bewusster, auch selbstbewusster. Also wird da, glaube ich, den Begriff therapeutischen Prozess nicht zu klein und nicht zu psycho- und medizinisch interpretieren wollen.
Ja, wir sind eigentlich schon fast durch. Wie können denn eigentlich Angehörige, Freundinnen, KollegInnen unterstützend zur Seite stehen?
Naja, also sagen wir mal, zu stimulieren, du, ich habe selber ein Problem, ich schäme mich selber was, ich habe mich selber blamiert, vielleicht auch selber zu zeigen, du, seitdem ich zu etwas stehe, für was ich mich schäme, geht es mir leichter im Sinne einer Vorbildfunktion, ist es viel leichter. Also ich hatte letzte Woche am Freitag eine Patientin, da habe ich gemerkt, so nach 5-8 Stunden, die schämt sich unglaublich ob ihrer Herkunft, weil die sehr bildungsfern aufgewachsen ist. Der Papa war Friedhofsgärtner, die Mama war Reinigungskraft und sie hat eine sehr, sehr steile Bildungskarriere mit Professur gemacht. Und die wollte über ihre Biografie nicht sprechen. Und ich habe ihr dann gesagt, also als Therapeut, als Arzt, als Führungskraft, du, ich bin wirklich ganz, in ganz kleinen Verhältnissen aufgewachsen und mir war das peinlich, dass meine Eltern in die Schule gekommen sind und sich gezeigt haben. Ich habe dann mitunter auch gelogen und haben dann irgendwie gesagt, dass die was Tolles sind, was gar nicht stimmt. Und ich habe mich geschämt deswegen. Also ich habe ihr gespiegelt, ich habe auch Schamthemen. Und das hat ihr so viel Erleichterung gegeben, dass die natürlich dann aufmacht und über ihre Scham sprechen kann und über das Gefühl, hey, bei dem geht es, der schämt sich nicht mehr. Ich komme ins Sprechen, ich validiere, ich kann meine Geschichte anders sehen. Mache ich natürlich als Angehöriger, als Umfeld natürlich das Feld auf und kann etwas bahnen.
Und warum ist es nie zu spät, sich selbst zu zeigen?
Naja, also solange du lebst, hast du noch die Chance, dass du ein paar Dinge neu spürst und dich sicherer, freier, in einem angenehmeren Rahmen zu spüren. Dafür, glaube ich, ist es nie zu spät. Und auch wenn es die letzte Minute ist. Ich meine, vielleicht ein letztes ist vielleicht kein Spüren, aber es war ein Schmuck. Meine Schwiegermutter ist wirklich ziemlich alt und auch sehr, sehr krank. Und die hat sich letzten Samstag nochmal neue Ohrringe gekauft, weil sie sich was Gutes tut, weil sie sich damit gut fühlt und sagt, natürlich habe ich nur noch ein paar Tage, aber wie der Luther sagt, du kannst immer noch einen Baum pflanzen. Und so kann ich auch ein schönes Gefühl versuchen, in mich noch hineinzupflanzen, zu jeder Zeit.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und damit fasse ich das alles doch nochmal zusammen. Jochen hat auch schöne Worte gefunden. Jemanden in seinem Umfeld zu suchen, ist wichtig für den Outing-Prozess, damit man nicht alleine dasteht, damit man sich jemandem anvertrauen kann, damit man schon mal abtasten kann, wie ist da die Stimmung. Wir haben aber auch heute gelernt, jetzt gerade mit dir, Christian, Schuld ist zum einen sehr konkret, Scham ist eher allgemein und gegen die eigene Person und ist sehr tief sitzend. Sprechen bringt definitiv Sicherheit und das Outing kann ein Prozess der Heilung sein. Und letztendlich bedeutet das doch, was wir heute gelernt haben, Scham kann uns lange begleiten, aber sie muss nicht bleiben. Sichtbarkeit heilt und nicht nur uns selbst, sondern eben auch andere. In diesem Sinne sind wir am Ende, Christian.
Ja, und dein letzter Satz war noch ein schöner Rabrunder. Vielen Dank.
Ja, danke dir und ich sag mal, bis zur nächsten Woche. Ciao.
Servus.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.